Wie investiert ein Steuerberater in Immobilien? Nein, wie investiert der Steuerberater Martin Richter in Immobilien? Wir freuen uns besonders, dass der Martin wirklich erlegt, also er zieht blank, kann man sagen. Er legt sein Immobilienportfolio für uns offen, seine ganze Unternehmensstruktur, weil ist natürlich hochspannend. Er ist leidenschaftlicher Immobilieninvestor, aber vor allem ja eben auch Steuerberater, der hinter allem natürlich die Gedanken hat, wie kann er am Ende möglichst wenig Steuern sparen. Ja, was war für dich spannend in der Folge, Stefan?
Ja, wie Martin in der Praxis eigentlich genau das macht, was er auch immer erklärt. Oder ich muss mir Gedanken über den Exit machen. Ich muss von Anfang an eigentlich die Weichen richtig stellen, wenn ich anfange einzukaufen, und kann das dann aber auch so gestalten, dass ich mich nicht auf genau ein Ende festlege. Also ich kann es dann sehr lukrativ im Bestand halten. Ich habe aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Share-Deal extrem steueroptimiert Gewinne zu realisieren, die ich dann einfach zum Leben nutzen kann. Und so, Martin kommt quasi von dem Lebensentwurf, wo will ich hin, rückwärts hin zur einzelnen Entscheidung zu kaufen und zu strukturieren. Also natürlich gibt es dann von Stiftungen über GbRs, über Denkmal, es gibt halt alles irgendwie in dieser Story. Martin macht das alles selber. Besonders toll fand ich tatsächlich aber auch das Gespräch über Vermögenserhalt und Vererben. Also wenn ich das alles aufgebaut habe, was habe ich denn dann steuerlich und auch gestalterisch für Möglichkeiten, das an die nächste Generation irgendwie weiterzugeben, statt dass das irgendwann in einem Erbschaftsstreit und endlosen Zahlungen ans Finanzamt endet. So, ne? Also super spannende Folge.
Ja, sehr spannend. Ich fand tatsächlich aber was ganz anderes auch noch extrem spannend, nämlich tatsächlich einfach mal zu erfahren, was für Immobilien wo in welcher Anzahl hat denn der Martin. Ja, wir haben uns da bisher nie ausführlichst drüber unterhalten, und das haben wir jetzt getan und gleich die Kamera mitlaufen lassen. In diesem Sinne, glaube ich, wirklich sehr, sehr sehens- und hörenswert die Folge. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien steueroptimiert umsetzen.
Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wie investiert eigentlich ein Steuerberater in Immobilien? Ich würde sagen, wir fragen einen ganz konkret nach seinen persönlichen Immobilieninvestments und vor allem, was er sich für steuerliche Gedanken gemacht hat, und sagen, hallo Harvey Specter.
Hallihallo.
Ja. Hallo Martin.
Ja, viele werden das wahrscheinlich schon immer vertauschen. Also Harvey Specter ist ja die Figur aus Suits, die mir nachempfunden wurde.
Ja, ja.
Und deshalb alles gut.
Genau, also du hast es erlaubt, dass man dich in eine Serie nachbaut und verewigt. Genau. Hallo Stefan.
Hallo Marco.
Wir sind sehr gespannt, wie Harvey Specter, was der so für Immobilien gekauft hat. Also tatsächlich finde ich das sehr spannend. Ich freue mich riesig auf diese Folge, weil ich eine grobe Idee habe, was du mit Immobilien so machst und auch viel ja gerade in letzter Zeit gemacht hast. Aber jetzt frage ich einfach quasi ganz konkret, und es können gleich viele Leute zuhören und hoffentlich ein bisschen davon lernen.
Ich möchte mich einfach, wir fragen nicht einen Steuerberater, sondern wahrscheinlich Deutschlands besten Steuerberater für das Thema Immobilien, so, ja. Um das mal eben in Perspektive zu setzen, der nebenbei auch noch ein ziemlich krasser Immobilieninvestor ist.
Genau, deswegen reden wir kurz, gib uns so einen Überblick. Welche Immobilien hast du bisher wo gekauft, mit welcher Strategie?
Ja, ich habe natürlich, als ich vor 4, 5 Jahren angefangen habe, dann auch erstmal eine Eigentumswohnung privat gekauft, bei mir in der Heimat im Erzgebirge, und die hat aber einen relativ hohen Cashflow von Anfang an gehabt, also die war so günstig, die habe ich für 22.000 Euro gekauft, da hat mir die Bank sogar die Nebenkosten mitfinanziert, um ein bisschen Finanzierungsvolumen zu haben, und die wirft aber pro Monat 150 Euro ab. Ich habe ausgerechnet, die könnte ich nach 17 Jahren verschenken und hätte damit Geld verdient.
Ja? Würdest du sagen, das ist eine C-Lage, wo du da investiert hast?
Ja, absolut.
Glaubst du, kannst in 30 Jahren noch vermieten?
Wie gesagt, wenn ich ist die 17 egal, Jahre okay, vermiete, ja, also dort, die kann ich auf jeden Fall noch vermieten. Da ist der größte Einkaufsmarkt dort in der Nähe, erstes Obergeschoss, okay. Rentnerfreundlich, also Grunde genommen, die wollen ja immer nicht ganz unten wohnen. Ja, da habe ich null Bedenken.
Okay.
Ja? Also als ich merkte, wie das mit der Wohnung läuft, habe ich quasi eine vermögensverwaltende Gesellschaft gegründet, habe dort zwei Wohnungen in Chemnitz reingekauft und noch ein Mehrfamilienhaus im Erzgebirge. Das waren auch Hochprozenter, ne? Und die bin ich aber gerade schon wieder am Abverkaufen, weil ich als Investor gemerkt habe, dass ich eine Stunde Fahrt zu dem Objekt aktuell nicht leisten kann. Das sind tolle Immobilien, aber ich möchte die aus meinem Kopf haben, weil die für mich zu weit weg sind.
Ne? Aber warum willst du da so viel hinfahren? Was machst du da?
Ich hatte dort gewisse Sanierung zu stemmen und gewisse Mieterprobleme zu lösen. Da ist unten eine Gewerbeeinheit drin, die ist jetzt erst neu gemacht worden. Und ich hatte einfach das Problem, dass ich diese Stunde nicht hatte, um dorthin zu fahren. Dann vielleicht nochmal eine Stunde auf den Handwerker zu warten und dann eine Stunde wieder zurückzufahren. Habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, ich möchte nur noch im näheren Umkreis
vermieten. Also wirklich Entwicklungsimmobilien quasi, wo einfach Arbeit zu tun ist.
Genau.
Die tust du selbst. Also du könntest ja jetzt auch über ein Co-Investment mit jemandem zusammenarbeiten, der sagt, nee, die gehören dir 100%.
Ja.
Und das, deswegen machst du auch den Entwicklungsjob. Okay.
Genau, an der Stelle will ich die gerne dann auch loshaben. Und da kommt mir zugute, dass ich eine vermögensverwaltende Gesellschaft gekauft habe, weil auch eine vermögensverwaltende Gesellschaft, die wird ja erst gewerblich, wenn sie die 4-Objekt-Grenze überschreitet. Ja, und ich verkaufe quasi gerade das dritte Objekt aus der Gesellschaft, auch schon etwas kurzfristig, teilweise die ersten beiden Immobilien, die ich verkauft habe, nach 6 Monaten und nach einem Jahr. Da hätte ich ja privat 42% auf die Gewinne zahlen müssen. Und jetzt habe ich quasi diese Objekte bei 15% Steuersatz alle verkauft. Mhm. Ja, das ist auch so eine Flexibilität, die man sich mit einer vermögensverwaltenden Gesellschaft eigentlich immer offen hält, dass man auch mal eine Immobilie verkaufen kann, unterhalb der 10-Jahres-Frist und dann aber mit 15%. Ja. Mhm. Und das waren quasi so meine Übungsstrukturen. Und jetzt baue ich das Portfolio gerade in einer anderen Gesellschaft noch etwas strukturierter auf. Ja. Ich habe also unter meiner Holding verschiedene Gesellschaften, weil ich die Asset-Klassen voneinander trennen möchte. Und zwar, also mein Endziel ist ja, diese Tochtergesellschaft meiner Holding mal im Share-Deal zu verkaufen, damit ich dort bei 1,5% Steuerlast ein größeres Portfolio verkaufen kann. Meine Erfahrung mit Share Deals, weil ich davon bestimmt 2 bis 3 im Quartal begleite, ist aber so, dass der Käufermarkt für den Share Deal eigentlich homogene Portfolien kaufen möchte. Er möchte keine Gewerbeimmobilien kaufen, wenn dort auch Wohnimmobilien drin sind. Warum ist das so? Die institutionellen Käufer, die im Share-Deal wohl das meiste Geld bezahlen, die erzielen ihre Rendite daraus, dass sie es einheitlich verwalten können. Also die wollen dann auch keine Hausverwaltung, sondern die wollen dann ihre eigene Verwaltung drauf setzen. Deshalb können die sich höhere Kaufpreise leisten, weil die bei den Verwaltungskosten sparen.
Die haben einfach Skaleneffekte, ne? dass sie sich auf eine Sache konzentrieren, die gut und effizient machen.
Genau. Und die nehmen aber, also aus dem Grund kaufen die keinen Gemischtwarenladen, sage ich immer. Und die kaufen auch keine Eigentumswohnungen, weil die wollen sich nicht in eine Eigentümerversammlung setzen und dann mit den anderen Eigentümern über den Fensterbeschlag diskutieren, sage ich mal. Und deshalb habe ich quasi unter meiner Holding zum Beispiel eine Gesellschaft, die verkauft, die kauft nur regional zusammenhängende Wohnimmobilien. Also auch, dass dort diese Verwaltung mal hinkommen kann dann im Umkreis von Dresden und das verwalten kann. Ja.
Mehrfamilienhäuser nur?
Mehrfamilienhäuser, also dort ist jetzt sind jetzt die ersten 2 Mehrfamilienhäuser schon drin, insgesamt 18 Einheiten. Und das ist dann die Gesellschaft, die dort weitere Mehrfamilienhäuser kaufen wird.
Was glaubst du, bei wie vielen Einheiten geht die dann in Share Deal?
Ich denke, ab einer Portfoliogröße von 5 Millionen Euro.
Okay.
Also das dauert noch ein Stück weit, ne? Da muss ich noch 3 solche Pakete kaufen oder 2 solche Pakete, wie sie jetzt drin sind, aber ich habe ja da auch keinen Stress an der Stelle. Ne?
Und das, was ist so dein Ziel hinterm Ziel bei der Aktion? Also Steuern sparen mit Sicherheit, ja. Aber du hebst ja einfach erzeugst einen Wert oder realisierst dann auch durch einen Verkauf den Wert, um dann was wieder zu tun?
Ja, Privatier zu werden, ne? Aber im Grunde genommen, diesen Share-Deal, den will ich einmal im Leben gemacht haben. Aber ich habe jetzt auch in diese Immobilien dort schon also relativ viel auch Liebe reingesteckt. Ich meine, das ist meine Heimatstadt. Ich will dort generell zu einem Wohlfühlgefühl beitragen. Und ich habe mich dort sehr inspirieren lassen von Donald Trump. An der Stelle in dem Buch beschreibt er, wie der einen ganzen Stadtteil aufgewertet hat, als er dieses alte Commodore-Hotel ins Hyatt umgebaut hat. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert, auch zu sagen, okay, vielleicht verkaufe ich das ja auch gar nicht, sondern schaffe dort quasi ein schönes Wohnumfeld für Familien und habe dann halt meiner Heimatstadt dort irgendwas auch gegeben. Natürlich will ich auch Geld dabei verdienen, ne? Aber also ganz so philanthropisch bin ich da nicht, aber man steckt ja doch Werte, Zeit und Arbeit rein und sieht dann den Erfolg auch dahinter und deshalb weiß ich gar nicht, ob ich es im Share Deal überhaupt mal verkaufen will.
Aber ich finde, da steckt schon wieder was ganz, ganz Wichtiges drin. Also weil du hast dir Gedanken gemacht, erstmal, was könnte ein mögliches Endergebnis sein? Es kann sein, ich möchte irgendwann, weil ich eine gute Akquise mache, möchte ich alles das, was ich an Einkaufsgewinnen und Wertsteigerung mache, möchte ich vielleicht irgendwann realisieren und mit von diesem Geld leben, Privatier, wie auch immer. Also das kann ich, wenn ich das in einem Share-Deal mache, am allerbesten. Da kriege ich am allermeisten dafür und zahle am allerwenigsten Steuern. Deshalb muss ich eigentlich das in einer eigenen Gesellschaft strukturieren, muss das homogen machen. Das heißt, ich kaufe jetzt nur Mehrfamilienhäuser Raum Dresden hier rein. Wenn mir jetzt ein Mehrfamilienhaus in NRW unter die Flinte kommt, dann ist das halt eine andere Gesellschaft. Mhm. Gleichzeitig hast du damit aber ja auch eine Struktur geschaffen, die es dir ermöglicht, die dauerhaft im Bestand zu halten, weil es ist eine vermögensverwaltende Gesellschaft, die du nicht irgendwie gewerblich werden lässt oder so. Wenn du also am Ende Bock drauf hast, langfristig Immobilieninvestor in Dresden zu bleiben, zahlst du nur 15% Steuern drauf und hast ja diese ganze Welt auch, ne? Also eigentlich hast du alle Möglichkeiten offen, weil du dir von Anfang an die Gedanken gemacht hast und jetzt nicht einen Gemischtwarenladen aufgemacht hast, aber auch nicht dich festgelegt hast, du musst einen Share machen.
Genau.
Ja. Ja, sonst hätten wir auch zu Martin gesagt, sag mal, du musst das vom Exit her denken.
Mach dir mal Gedanken.
Mach dir mal deine Gedanken vorher. Ja. Okay, was hast du noch für Immobilien?
Wegen den homogenen Assetklassen habe ich jetzt noch eine Gesellschaft daneben, auch vermögensverwaltend, aber mit dem Schwerpunkt Gewerbeimmobilien. Mhm. Also da habe ich eine ganz große Gewerbehalle drin, wo ein Internethändler quasi das in seinem Bereich, also Ersatzteile für Motorräder, aber im Rahmen des Onlinehandels, ist der relativ erfolgreich. Das war für mich auch ein relativ sicherer Gewerbemieter. Deshalb habe ich mich entschieden, auch dort in der Region, aber in eine andere Gesellschaft noch so ein großes Gewerbeportfolio zu nehmen. Mhm. Und das habe ich im Share Deal schon direkt gekauft. Das war noch grunderwerbsteuerfrei zu Beginn des Jahres. Und dort ist jetzt zum Beispiel so, in diesem Portfolio, mit diesem Share Deal, habe ich zwei Immobilien mitgekauft, die waren auch dort drin. Die passen dort aber gar nicht rein. Deshalb werde ich die jetzt abverkaufen. Und das Gute ist, wenn du im Share-Deal, also wenn du eine gesamte Gesellschaft kaufst, übernimmst du ja die gesamte Historie mit der Gesellschaft. Und die Immobilien, die ich jetzt abverkaufen werde, die sind schon 7 Jahre in der Gesellschaft. Das bedeutet, ich habe hier die Möglichkeit, nach 6 Jahren die Immobilien, also nach 6 Jahren, die ja jetzt schon um sind im 7. Jahr, ne? Nach 6 Jahren kann ich in der Regel eine Immobilie aus einer Gesellschaft herausverkaufen und der Gewinn, der dabei entsteht, den kann ich in eine steuerfreie Rücklage einstellen.
Ne? Kannst du das mal kurz erklären, 6b-Rücklage? Das haben wir, glaube ich, nicht erklärt bis jetzt in dieser Staffel.
Also bei der 6b-Rücklage ist es so, ich versteuere einen Gewinn nicht, der im Immobilienverkauf entsteht, sondern habe diese Rücklage quasi als Merkposten in der Bilanz und muss innerhalb der nächsten 4 Jahre diesen Gewinn, der entstanden ist, wieder reinvestieren. Also ich werde jetzt bei den Objekten einen kleinen Gewinn erzielen, vielleicht 300.000 Euro. Den versteuere ich nicht. Genau, also ich habe jetzt quasi einen Liquiditätsvorteil, ist eine vermögensverwaltende Gesellschaft, ich würde nochmal 15% drauf bezahlen, also 45.000 Euro Steuern. Die zahle ich aber nicht, sondern packe das in eine Rücklage und dort kommt ja dann das nächste Gewerbeobjekt wieder rein. Vielleicht finde ich da was, sage ich mal, für 1 Million. Dort ziehe ich von den steuerlichen Anschaffungskosten dann diese 300.000 Euro Gewinn ab und schreibe dann dieses neue Objekt nur von 700.000 ab, nicht von 1 Million. Das heißt, mir geht über die 50 Jahre Abschreibungsdauer oder vielleicht sind es auch nur 33 Jahre Abschreibungsdauer, geht mir Abschreibung verloren. Aber wenn man sich das ausrechnet, man kommt auf dieselben 45.000, die man über die verminderte Abschreibung nachbezahlen muss. Und das aber nicht sofort, sondern quasi als Liquidität über 50 oder 40 oder 33 Jahre verteilt.
Es ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man nochmal einmal das etwas vereinfacht, ne? Eine vermögensverwaltende GmbH kann im Gegensatz zur heutigen Regelung von Privatpersonen nicht einfach steuerfrei verkaufen.
Ja.
Aber hierüber habe ich jetzt einen Effekt, indem ich am Ende doch keine Steuern bezahlen muss, in dem Moment, wo ich verkaufe, wenn ich die eine gewisse Zeit gehalten habe. Ich kann also das ganze Spiel mit Wertsteigerung verkaufen und sowas machen. Ich muss das dann über 50 Jahre im Sinne über die Abschreibung sowas machen. Aber wenn ich jetzt mal ernsthaft irgendwie mit einem Barwert mir angucke, wenn ich das über 50 Jahre hinweg dann irgendwann mal ans Finanzamt verteile, das ist mehr oder weniger gleichbedeutend mit. Ja. Ich muss mir nicht immer einreden, dass eine vermögensverwaltende GmbH da einen Nachteil hat. Sie hat ja sogar eigentlich den Vorteil, dass ich innerhalb von 10 Jahren auch für 15% im Zweifelsfall verkaufen kann, auch nach 2 Jahren und so. Ne? Ja. Also das merkt man immer, wenn man mit dir redet, mit Menschen, die sich viel damit beschäftigt haben mit Steuern, dass dieses Argument da überhaupt nicht existiert, dass die vermögensverwaltende GmbH, die darf ja nicht steuerfrei verkaufen.
Das, richtig.
Zumal das möglicherweise irgendwann sowieso nicht mehr möglich ist, ne? Privat nach 10 Jahren steuerfrei zu verkaufen.
Vielleicht, man weiß es nicht. Ja. Ne? Ja. Und diese Idee nach diesen 6 Jahren schon steuerfrei, auch wenn man es reinvestieren muss, das hat so einen Impact auf meinen Vermögensaufbau.
Ja, klar. Klar. Niemand nimmt dir Geld weg, während du wächst.
Richtig. Und ich mache das immer an einem Beispiel fest, weil ich das persönlich hatte. In der letzte 1 Millioner, den ich gekauft habe, ne, da habe ich 85.000 Euro Eigenkapital gebraucht. Die konnte ich hebeln auf 1 Million mit 6% Rendite. Mhm. Das bedeutet, mit diesen 85.000 Euro heute habe ich mir bis an mein Lebensende 60.000 Euro Mieteinnahmen gesichert. Klar, ich zahle jetzt da auch noch viel Bank ab und so. Aber wenn man sich das überlegt, was so ein Verkauf, und in meinem Beispiel waren es jetzt nur 45.000, die ich spare, also wenn ich das gescheit hebe, dann kaufe ich für 500.000 und wenn es nur ein 6%er ist, sichere ich mir damit heute schon 30.000 Euro Mieteinnahmen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das ist natürlich viel besser, als wenn ich diese 45.000 erst in 10 Jahren habe oder 4 Jahre später. Also selbst im Verhältnis 10 Jahre steuerfrei verkaufen oder 6 Jahre hier schon mit 6b-Rücklage steuerfrei, da könnte ich fast Gänsehaut kriegen, wenn ich mir die Zahlen mal so vorstelle, die sich da entwickeln.
Weil gesparte Steuern gleich Eigenkapital in den Händen von jemandem, der weiß, was er tut mit Immobilien, so einen unglaublichen Hebel hat, weil man ja auf astronomische Eigenkapitalrenditen kommt mit Immobilieninvestments, wenn man da einmal den Kniff raus hat. Ne? Und deshalb ist es am Ende ist völlig Latten, ob man das irgendwann dann mal ans Finanzamt bezahlt oder beim Ausschütten irgendwo nochmal was versteuern muss oder so, haben wir in vergangenen Folgen drüber gesprochen. Wenn man das Geld erstmal hat, um damit zu arbeiten.
Ne? Ja. Also echt Leidenschaft für Immobilien und für Steuern zu haben, ist echt eine gute Ergänzung, das hat man dir gerade wieder angemerkt. Du hast die im Share-Deal diese Gewerbehalle gekauft und da waren noch ein paar Immobilien dabei, die du abverkauft hast. Genau. Ne? Was waren das? Das waren irgendwelche Wohn- oder Gewerbe?
Das waren ein Wohnhaus und ein Parkplatz. Okay. Und die passen weder ins Portfolio noch in meine Investitionsstrategie dort räumlich, weil das ist dann Richtung Leipzig gewesen, das Wohnhaus. Und das ist mir wieder zu viel Fahrt.
Was hast du noch an Immobilien, bevor wir gleich die Struktur mal zusammenfassen?
Mein letztes Investment, da freue ich mich als Steuerberater ganz besonders drauf. Ich habe quasi zwei Architekten kennengelernt. Ich habe deren Unternehmung umstrukturiert und die sind auch so mein Alter, zwei tolle Typen. Und die sind auf Denkmalimmobilien spezialisiert. Und da haben wir jetzt auch regional bei uns eine Denkmalimmobilie gekauft. Also ich habe die erstmal vorfinanziert, aber das ist eine GbR, ganz wichtig, eine GbR.
Privat.
Privat. Warum? Weil wir diese Denkmalabschreibung in unser Privatvermögen kriegen wollen. Ne? Mhm. Und bei einer GbR schlägt sich das Ergebnis ja immer uneingeschränkt auf die Gesellschafter durch. Und mit diesem Projekt so vielleicht 1,5 Millionen bedeutet das, auf jeden entfällt im besten Fall 500.000 Denkmalabschreibung. Und das ist ja, also 9% davon in den ersten 8 Jahren, das sind 45.000 Euro steuerlicher Abzugsbetrag in die private Einkommensteuer und dann nochmal 4 Jahre 7%. Ne? Und das ist ein Effekt, der wird mich über die nächsten 12 Jahre dann sehr glücklich machen. Ne? Gegebenenfalls kommt da auch noch ein Projekt dazu. Aber der zweite Effekt ist diese GbR. Denn laut den Plänen der Bundesregierung wird die GbR zum formwechselfähigen Rechtsträger erklärt. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben. Was bedeutet das? Es gibt eine Umwandlungsart, bei der ich quasi Vermögen in eine andere Struktur packen kann, wo überhaupt keine Grunderwerbsteuer entsteht. Und das ist ein sogenannter Formwechsel. Das ist ein zivilrechtlicher Umwandlungsvorgang. Müsst ihr euch vorstellen, wir sind jetzt eine GbR und gehen dann, wenn die Sonderabschreibung abgelaufen ist, gehen wir zum Notar und machen einen Formwechselbeschluss und sind dann eine GmbH. Dann ist diese Immobilie, die steuerliches Privatvermögen ist, ohne Grunderwerbsteuer in der Struktur, wo wir dann nur noch 15% bezahlen. Und das Beste ist, dass auch hier wieder eine Einlage von privatem Immobilienvermögen über diesen zivilrechtlichen Formwechsel in die GmbH eingelegt wird. Das bedeutet, das findet nicht zu Buchwerten statt, sondern es werden auch hier die stillen Reserven aufgedeckt und wir haben dann diesen Anspruch gegenüber der GmbH. Das heißt also, wir schließen den Formwechsel, zahlen keine Grunderwerbsteuer und kriegen trotzdem den Gegenwert der Immobilie in Liquidität steuerfrei aus der Struktur raus. Also das ist so der 12-Jahres-Plan hier dafür.
Großartig. Wir wollen jetzt gleich deine Struktur einmal noch von oben nach unten durchgehen, dass man das mal ein bisschen im Überblick. Wir wollen natürlich dann auch wissen, wie viel Mieteinnahmen du mittlerweile hast, was an Cashflow rauskommt und so. Also wie weit du noch entfernt bist vom Privatier. Möchte nur vorher darauf hinweisen, auf das Webinar nochmal mit dir. Es gibt jetzt, glaube ich, noch genau 2 Termine für ein Live-Webinar mit dir, wo du einmal strukturiert erklärst für den Immobilieninvestor, was hat er alles für steuerliche Möglichkeiten. Ja, und was geht es im Webinar? Sag nochmal ganz kurz.
Ja, dort bauen wir quasi strukturiert die Gedankengänge auf, die sich ein Immobilieninvestor machen sollte, bevor er beim Notar eine Unterschrift setzt, weil es darum geht, um genau solche Themen wie hier, was ist mein 3, 7, 12 Jahresplan für meine Immobilie und in welcher Struktur sollte ich dann wie einkaufen. Auch wird es darum im Webinar um Unternehmensstrukturen gehen. Es wird eine größere Q&A-Session geben und das alles werde ich natürlich mit Bildern künstlerisch, malerisch untermauern.
Genau, ist 100% kostenlos. immocation.de/Steuerwebinar. Einfach für einen Termin anmelden. Ist wie gesagt live, gibt nur diese Termine. Und da halten wir beide dann auch weitestgehend die Klappe. Und da gibt es quasi einen strukturierten Vortrag von dir zum Thema. So, erklär uns mal deine Struktur erstmal, jetzt von oben nach unten. Ich vermute mal, da ist irgendwo auch eine Holding noch.
Richtig. Also ganz oben stehe ich als Privatperson. Und so strukturell neben mir anordnen würde ich meine A-Lage-Immobilien, die ich ja jedes Jahr immer noch auch privat erwerbe, meistens oder nicht meistens, also ausschließlich Eigentumswohnung, wo ich auf die Wertsteigerung hoffe.
A-Lage-Immobilien hast du auch.
Richtig, wo ich quasi, also das ist dann Dresden-Innenstadt zum Beispiel, wo ich auf Wertsteigerung hoffe, die ich dann benutze, um die Liquidität aus meiner Struktur rauszukommen. Das sind 7 Stück. Also jedes Jahr 1 oder 2. Das ist so mein Ansatz. Dann natürlich auf privater Ebene meine GbR, also einmal die Denkmal-GbR. Ich habe aber auch noch eine Beteiligung an einer Gewerbeimmobilie in Görlitz. Dort bin ich über meine Kanzlei quasi damit so reingerutscht. Dann kommt auf nächster Ebene unter mir meine Holding. Die hat also die Aufgabe, mittlerweile, ich glaube, 8 oder 9 Tochtergesellschaften beziehungsweise Beteiligungen an Tochtergesellschaften zu halten. Und dort habe ich jetzt quasi das gesamte operative Geschäft herausgenommen aus der Holding, auch aus Haftungsgründen. Die hat eigentlich nur die Aufgabe, die Gewinnausschüttung aus den Tochtergesellschaften entgegenzunehmen.
Was heißt operatives Geschäft rausgenommen und wo ist es jetzt?
Das habe ich auf Tochtergesellschaften verteilt. Also operatives Geschäft ist für mich so wirtschaftliches Tätigwerden im weitesten Sinne. Also ich habe am Anfang über die Holding auch immer mal eine Immobilie mitgedreht, weil ich keine extra Fix- und Flip-Gesellschaft hatte. Und da hat sich das angeboten, weil ich an meiner Holding auch einen atypisch still Beteiligten habe. Da hast du ja 25.000 Euro gewerbesteuerfrei. Ja. Und da kann man in der Holding auch mal so einen kleinen Fix- und Flip-Gewinn machen, 20.000 Euro bei 15%, weil halt da auch keine Gewerbesteuer drauf ist.
Okay, ich versuche mal mitzukommen. Unter der Holding hast du eine VV-GmbH, wo du vorhin gesagt hast, da kamen die Übungseigentumswohnungen rein.
Genau.
Dann hast du die, wo die 2 Mehrfamilienhäuser, die 18 Einheiten drin sind, die irgendwann mal im Share-Deal, das Dresdner Umland-Portfolio-Share-Deal. Ja,
genau.
Also wer Interesse hat, in ein paar Jahren bei dir melden.
Ja.
Dann, das ist auch eine VV, ne?
Ja.
Logischerweise. Dann hast du auch eine VV, wo die Gewerbehalle drin ist.
Ja, genau.
Okay, das sind 3. Was gibt's noch?
Eine Steuerberatungskanzlei.
Ah ja, okay.
Ja. Das ist ja auch eine operative Gesellschaft, das ist eine
dein Unternehmen,
AG, klar, die Mr. Steuer AG, genau. Mhm. Auch hier nutze ich natürlich das Steuersatzgefälle mit den Schwestergesellschaften, weil ich habe gewisse Angestellte, die wohnen etwas weiter weg, ne? Und für die bietet es sich ja an, in meiner eigenen vermögensverwaltenden Gesellschaft ein Zimmer bereitzustellen. Und so fließt quasi dann von meiner operativen Gesellschaft, ein Beispiel jetzt Miete, in meine vermögensverwaltende Gesellschaft.
Mhm. Okay, sehr gut. Fürs Steuersatzgefälle.
Genau. Mhm. Und also die nächste Frage jetzt, was noch kommt
bestimmt. Genau.
Genau. Ja. Dann habe ich noch so ein paar, ich nenne es jetzt mal Splitterbeteiligung an Co-Invests. Also ein Co-Investment ist noch auch eine vermögensverwaltende Gesellschaft, die so ein, ja, auch so ein kleines Portfolio gerade aufbaut und dort in ein paar Jahren dann das auch verkaufen will. Ein anderes Investment ist noch mit zwei Geschäftspartnern. Da kaufen wir gerade bundesweit um die 100 Eigentumswohnungen an. In so, das ist ohne, vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Normalerweise sage ich ja, Eigentumswohnungen sind im Share-Deal nicht unbedingt verkäuflich, weil die Käufer entsprechend nicht in der die Käufer nicht entsprechend der Eigentümerversammlung dort sitzen wollen. Aber das, was wir hier aufgerissen haben, sind quasi so von, so, ich sag mal, Verwertern. Da waren dann immer eine größere Anzahl von Wohnungen in einer so einer Eigentümergemeinschaft. Ja? Mhm. Und das sind 3-4 Eigentümergemeinschaften, wo wir jetzt noch eine Handvoll Wohnungen brauchen, um jeweils die Mehrheit in der Eigentümergemeinschaft zu haben. Mhm. Und es werden dann so 105 Wohnungen sein und die wollen wir auch als komplettes Portfolio dann wieder auf den Markt werfen. Mich auch sehr interessiert, gibt es dafür einen Käufermarkt? Also das wird dann ein Portfolio sein, wo man bei einer guten Finanzierung von Anfang an 9.000 Euro Cashflow im Monat hat. Und da würde mich dann mal interessieren, ob es da einen Markt gibt von Leuten, die das kaufen. Ne? Vielleicht braucht ja auch jemand noch ein paar Wohnungen, um seine 300-Einheiten-Grenze für die Erbschaftssteuer voll zu machen. Ne? Wisst ihr, ab 300 Wohneinheiten sind wir ja in der Erbschaftssteuer im begünstigten Vermögen.
Das ist ja der Traum auch von unserem Co-Investor in Bayern. Wir investieren ja auch seit Anfang des Jahres hier, haben jetzt 25 Wohnungen und der würde am liebsten so einen Deal mal machen.
Irgendwann. Aber du erwähnst das im Nebensatz, ne? Also Menschen, die viel Geld haben und sich über das Thema Vererben Gedanken machen und Weitergabe des Vermögens. Ich möchte dich gleich auch noch fragen, was du dir für Gedanken zu dem Thema machst. Ne? Es gibt Wege mit Immobilien, zum Beispiel über eine solche Struktur, wo ich 300 Wohnungen drin habe, Erbschaftssteuer massiv zu reduzieren oder vermeiden. Ne? Also muss man wieder tief einsteigen und tause Wenns und Wenn und Danns und so. Aber es gibt auch da ganz, ganz viel, was man machen kann. Ne?
Ja, also ich hatte neulich den Fall, da sollte eine junge Frau den Immobilienbestand ihres Vaters übernehmen. Und da hat sich halt herausgestellt, dass von den 250 Einheiten 100 in München sind. Mhm. 40 Millionen, also die sind aus allen Wolken gefallen, die wussten das alle gar nicht, ne? 40 Millionen Immobilienwert und da habe ich mal überschlagen 17 Millionen Erbschaftssteuer, ne? Also auch in dem Bereich 17 Millionen.
Die man reduzieren kann auf was?
Auf null.
Auf null. Die haben 17 Millionen Euro gespart, dadurch, dass sie jetzt noch 50 mal 30.000 Euro für Wohnungen in NRW dazugegeben haben.
Richtig,
genau. Die haben jetzt also 1,5 Millionen Euro bezahlt für diese Wohnungen und haben dann 17 Millionen Euro Steuern gespart. Ich sage immer, der beste Stundenlohn, den ich habe, ist, wenn ich mit Martin spreche, solche Geschichten sind der Grund, warum das Sinn macht. Ja, egal, ob man 17 Millionen, 1,7 Millionen oder 17.000 Euro Steuern bei irgendwas bezahlen muss, in aller Regel lässt sich das halt ändern. Ne?
Auch hier möchte ich ja auch ein sehr guter Steuerberater sein und den Leuten dann aus meinem eigenen Portfolio die 50 fehlenden Einheiten anbieten.
Selbstverständlich.
Ja. Just in case.
Ja, ja.
Hat Martin immer eine Immobilie in der Schublade. Ja, sensationell. Martin, wie viel Mieteinnahmen hast du insgesamt, würdest du schätzen, ungefähr?
250.000.
250.000?
Über alle, also auch
mein Anteil,
Anteil von den Co-Investments hinzugerechnet habe. Das wird jetzt mit den 105 Wohnungen mal kurzzeitig mehr. Dann wird es aber dann auch wieder weniger, wenn die verkauft sind.
Und wie viel bleibt da schon jetzt schon übrig? Wie könntest du guten Gewissens theoretisch abziehen?
Ja, also vom Cashflow her 40.000 Euro
40.000
sind da übrig. Okay. Ich würde das aber, da ist auch noch viel Arbeit, also gerade das ist auch so eine schöne Sache und das will ich auch gerne sagen, also dieses 18-Parteien-Haus hier, was so wunderschön in die VV GmbH gepasst hat, weil das halt voll vermietet war. Ich sagte jetzt immer, so flapsig, die Mieter sterben dort gerade weg, wie die fliegen. Also ich habe dort jetzt schon die dritte Wohnung neu machen müssen, weil das jetzt irgendwie altersbedingt da auch ein paar weggezogen sind und so. Jetzt in der Praxis wäre das jetzt auch eine Immobilie, die vielleicht privat sogar besser gewesen wäre wegen den Sanierungen. Ne? Mhm. Auch das passiert mir, weil man das natürlich nicht abschätzen kann. Und deshalb die 40.000 Euro Cashflow, die würde ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen, weil ich das auch gerade reinvestiere.
Ja,
ne?
Ja. Also ist bei uns ja ganz genauso. Wir haben ja jetzt auch ganz viel Immobilien gekauft in den letzten knapp 2 Jahren und sind eigentlich in dieser Entwicklungsphase. Wir wollen das jetzt noch nicht rausziehen, werden und wollen eher damit erstmal den Cashflow noch steigern und es dann rausziehen. Das wäre jetzt auch eben meine Frage. Was ist so der mittelfristige Plan? Willst du es dir so bauen, dass du irgendwann wirklich genau davon leben kannst, von diesen Mieteinnahmen, oder wie wirst du es machen?
Ja, also im Grunde genommen habe ich für mich auch so als Zeitfenster, dass ich jetzt auch nicht mehr ewig Steuerberater sein möchte. Also ich habe mir jetzt noch 4 Jahre gegeben, dann bin ich 40 und in diesen 4 Jahren sollte das so sein, dass ich genügend Liquidität habe, vielleicht auch da mehr abzutilgen schon oder das zumindest so auf der Seite, dass ich jederzeit aus dem Cashflow mich auch bedienen kann, weil dann noch genug da ist, um so eine Renovierung oder so eine Baumaßnahme zu stemmen.
Ja. Stefan, glaubst du, wenn er sagt, er ist nicht mehr Steuerberater, dass das ausschließt, dass er auch noch Coach ist bei Immocation, oder macht er das?
Das weiß ich nicht, aber es macht mit Sicherheit Sinn, jetzt, wo er noch richtig Bock hat und Gas gibt, im Zweifelsfall sich von Martin unterstützen zu lassen.
Wir hoffen, dass du uns noch sehr lange erhalten bleibst.
4 Jahre sind ja auch noch eine sehr lange Zeit. Ne? Guck mal, was wir in den letzten Jahren bewegt haben.
Ja.
Und wie viele Staffeln Text in the City es gibt. Also Staffel 8, 9, 10 sollten dann schon noch kommen.
Ja. Wo soll dieser Immobilienbestand hinwachsen, glaubst du?
Ja, also um diese Share-Deals zu machen, fände ich schon gut, wenn diese zwei wesentlichen vermögensverwaltenden Gesellschaften, wo jetzt die Gewerbeimmobilie ist und die Wohnimmobilie sind aktuell 3 Millionen Immobilienbestand. Wenn das in den nächsten Jahren noch so 10 Millionen wären, wäre ich sehr glücklich. Dann habe ich 2 Gesellschaften mit einem Portfoliowert von 5 Millionen vielleicht. Und dann kann man gucken, ob man es im Share-Deal versilbert oder nicht. Ne?
Okay, jetzt reden wir gleich noch darüber, wie du es weitergeben willst. Ja. Interessiert den Stefan besonders, das Vererben. Nur noch die Frage zwischendrin nochmal, wie kommst du an die Kohle in 4 Jahren? Du bist 40, sagst, jetzt habe ich da die Immobilien aufgewertet, habe da die Mieteinnahmen. Wie bezahlst du dein Auto, dein Essen, dein Urlaub?
Mein Auto bezahlt meine Gesellschaft. Ne? Aber ich habe das Auto privat, aber rechne die Kilometer gegen die Gesellschaft ab. Ne? Lehrbuchmäßig quasi. Und für den Lebensunterhalt gehe ich eigentlich davon aus, so wie die Projekte jetzt gerade anlaufen, dass ich durch ein weiteres Denkmalobjekt, was sich dort denknotwendig anschließt, selbst bei einem 6-stelligen Gehalt die nächsten 12 Jahre keine Steuern bezahlen muss.
Ja.
Und dann kann ich natürlich auch Ausschüttung machen.
Also kannst du Geld aus der Holding nehmen, hast aber so viel Verluste auf privater Ebene durch die Denkmalimmobilien, dass du de facto steuerfrei das Geld rausbekommst.
Ja, genau.
Das ist ja auch was wir schon immer interessant finden. Ne? Irgendwann mal, wenn wir dann Zeit und Muße und Lust haben, ein schönes Denkmalobjekt in München würde ja reichen, diesen Trick zu machen.
Aber eben nicht aus dem Katalog eine Steuersparimmobilie kaufen, sondern selber, was du machst, ist mit Architekten zusammen, die sich auskennen, wirklich selber die Denkmalarbeit machen und da die Werte heben.
Ja.
Und dann habe ich auch wirklich einen Steuervorteil, weil das nicht alles schon eingepreist ist.
Nein, also tatsächlich echt den Kaufpreis der Immobilie verstehen und bewerten und nicht einem schön vorrechnen lassen, warum die mit Steuervorteil cashen. Hatten wir ja auch schon in der Staffel, ne? Okay.
Darf ich jetzt mal eine Frage stellen?
Ja.
Also ist alles geil, jetzt hast du 20, 30 Jahre davon wunderbar gelebt, aber ich weiß, du hast Familie und am Ende ist ja immer die Frage, was soll mit diesem Geld mal passieren, wenn ich nicht mehr da bin und wann muss ich möglicherweise anfangen, mir darüber Gedanken zu machen und besser mit warmen Händen geben als mit kalten irgendwie so, tausend Themen, die auch an den Tisch kommen. Wie machst du das? Du baust was Riesengroßes auf, was sind deine Gedanken dazu, Vermögen weiterzugeben und zu erhalten?
Also bei mir sitzen permanent Leute in der Kanzlei, also Familien, ne? Und die wollen nicht mehr als getrennte Wege gehen.
Ja.
Was heißt das? Häufig sagt so der Familienpatriarch, das Vermögen muss zusammenbleiben. Und dann hat er 3 Kinder und anstatt, dass jedes Kind ein Mehrfamilienhaus erbt, erben halt 3 Kinder 3 Mehrfamilienhäuser.
Mhm.
diese Zwangsgemeinschaften, die auch steuerlich nie ohne weiteres aufzulösen sind, also wenn man da zu lange wartet, fällt dann auch Grunderwerbsteuer an zwischen den Geschwistern und so, diese Zwangsgemeinschaften sorgen nicht für den Familienfrieden, also die tragen nicht zum Familienfrieden bei. Und ich habe Mandanten, die machen ihre besten Geschäfte mit Erbengemeinschaft, weil dort sitzen halt dann 10, 20 Leute im Raum, die wollen nichts weiter, als sich zum letzten Mal im Leben sehen. Ne?
Und kann sagen, also klär das nicht für alle auf, wir müssen auch noch gute Immobiliendeals in Zukunft machen können.
Ja. Also um an der Stelle den Familienfrieden, ist meine Erfahrung daraus, also A, Familienfrieden aufrechterhalten, aber B, auch Gestaltungsmodalitäten. Ich würde es nicht auf eine Erbschaft ankommen lassen, sondern ich würde Vermögen frühzeitig übergeben. Wenn man zum Beispiel an die Kinder verkauft, das Vermögen, kann man nochmal stille Reserven heben und die Kinder haben dann ein Leben lang eine höhere Abschreibung auf die Immobilien. Also man vererbt oder verschenkt dann ja auch mit ein Steuersparmodell. Und wenn ich das an die Kinder verkaufe, irgendwann mal, müssen die mir den Kaufpreis nicht zahlen. Den kann ich ja im Nachgang erlassen. Dann haben die auch diesen Wert geschenkt bekommen, aber eben punktgenau mit höherer Abschreibung. Mhm. Das ist so ein Thema. Auf der anderen Seite bin ich noch etwas hin und her gerissen, weil ich schon das Vermögen, was ich mir aufgebaut habe, irgendwie aus eigener Kraft geschafft habe und ich möchte meinen Kindern auch die Gelegenheit geben, dass die das mal von sich behaupten können. Und hier gefällt mir der Gedanke mit meiner Familienstiftung, die haben wir vorhin vergessen in der Struktur mit aufzuzählen, also auch die gibt's.
Die gibt's schon.
Ja, mit meiner Familienstiftung dort eventuell das Vermögen zu übertragen, dass das quasi im Wege der, wie ich das möchte, mal verwaltet wird von irgendwem, aber eben nicht den Personen gehört. Das finde ich auch noch einen sehr, sehr interessanten Aspekt, dass man quasi Vermögen einer Familienstiftung gibt mit den Maßregelungen, wie dieses Vermögen zu verwalten ist, was davon förderfähig sein soll in der Familie, aber es ist halt kein Selbstbedienungsladen.
Ich wollte gerade nochmal rückfragen, weil mich treibt genau das Gleiche an für meine Tochter, dass irgendwann, also ich möchte nicht, dass sie das Gefühl hat, sie hat einfach zum gewissen Zeitpunkt Zugriff auf sehr viel Geld für sie, sondern ich will das, kann man das tatsächlich dann wirklich so regeln, dass nur ein fester Betrag im Monat oder das für bestimmte Dinge oder geht sowas?
Ja, also man kann als Stifter sein eigenes Gesetz schreiben, wie mit dem Vermögen der Stiftung zu verfahren ist, wie viel ausgeschüttet werden kann, an wen, wie das Vermögen aufzubauen ist, also mit welchen Assetklassen und so. Man ist da relativ frei. Es wird aber zum 1. Juli 2023 ein neues Stiftungsgesetz geben, was ein Stück dieser Flexibilität wieder wegnimmt, weil das dann bundeseinheitlich sein wird.
Das heißt aber, wenn man vorher gründet, kann man das noch machen, oder?
Genau, okay. Genau. Also ich sagte es deshalb auch immer mit gerade mit so einem Thema wie einer Stiftung sollte man sich heute beschäftigen. Das braucht eine Vorlaufzeit. Du kannst jetzt nicht so eine Stiftungssatzung in einer Woche runterschreiben. Da spielen so viele familiäre Gedankenmodelle eine Rolle, die du für kommende Generationen vorausdenken musst. Das ist ein Prozess, der geht über ein halbes, dreiviertel Jahr. Mhm. Ne?
Das ist, du hast gerade erwähnt, da ändern sich Dinge, jetzt sind Wahlen, ne? Und potenziell können sich eine ganze Menge Dinge steuerlich ändern, ist was, wo du auch in einem Webinar drauf eingehst, ne? Ja. Was da möglicherweise man heute tun muss, um sicherzustellen, dass man nicht irgendwo den richtigen Zeitpunkt verpasst. Ne?
Genau.
Ich kann dann ja auch, kann ja mir tatsächlich im Rahmen der Freiheiten dann Modelle ausdenken. Ich weiß, dass mein Großvater damals mal gesagt hat, er wünscht sich eigentlich, dass dieses Immobilienvermögen weiter gemehrt wird. Und wenn das denn erfolgt in der Stiftung, also wenn die Stiftung erfolgreich diese Vermögen weiter wert, dann soll eben ein Teil dessen, was damit erwirtschaftet wird, soll dann eben wieder den Enkelkindern zugutekommen. So. Und genau solche Dinge kann ich halt machen. Ne? Ich kann sagen, wenn ihr das einfach nur auf den Kopf hauen wollt, dann gibt's gar nichts. Und wenn ihr euch erfolgreich für diese Stiftung einsetzt und da irgendwie einen guten Job macht, dann habt ihr doppelt und dreifach was davon, ne? Wo auf einmal honoriert wird, dass da eine Generation sich Fähigkeiten aneignet, die dann wiederum wahrscheinlich zwangsläufig diesen Unternehmergeist und so über die Zeit irgendwie wecken. Ne? Was total geil ist, genau. Sich sowas überlegen zu dürfen.
Ne? Und ich bin ja ein Riesenfan vom Unternehmertum auch. Ja. Und das ist zum Beispiel auch was ich sehr fördern würde, diesen Unternehmergeist, weil ich der Meinung bin, dass Unternehmer immer mit einem Mehrwert für die Gesellschaft verbunden ist, zwangsläufig, sonst wären Unternehmen nicht erfolgreich.
Ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich sage nochmal immocation.de/Steuerwebinar, weil du gerade darauf hingewiesen hast, wer da einen Termin ergattern möchte. Wir lösen in der nächsten Folge, würde ich sagen, auf, was es wirklich für Socken sind und freuen uns auf die nächste Folge. Das ist dann die letzte von Tax in the City. Also die nächste ist dann Folge 5 und da wollen wir tatsächlich drüber sprechen, was ändert sich möglicherweise steuerlich für Immobilieninvestoren, was ist schon klar und was könnte sich durch die Wahl ändern. Vielen Dank, Martin. Bis zur nächsten Folge.
Bis dann.